Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier sind die Popcorn-Pilger heute in einem anderen Format aus gegebenem Anlass. Ich sitze hier alleine im Studio. Wir halten uns an die Anweisung und praktizieren Social Distancing. Und deshalb ist mir hier zugeschaltet über das Telefon Professor Drosten von der Charité in Berlin.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend.
Nein, hallo Uwe.
Sagt er das überhaupt so? Hallo Fabian.
Nein, das kommt ja immer mittags, das Corona-Update.
Du machst doch auch einen Podcast.
Ja, täglich.
Ja. Wow, dass man so eine Dreiviertelstunde darüber immer wieder reden kann, ist
ja bemerkenswert. Also Uwe, heute übers Telefon. Ich hoffe, unsere Hörer verzeihen uns das, dass es hier ein bisschen blechern klingt. Wir greifen hier auf eine Technik zurück, die es ja im Grunde schon in den 60er Jahren gab oder in den 50er Jahren wahrscheinlich auch schon, Telefonschaltungen ins Radio. Aber
das ist wichtig, dass man das hat. Du hast vorhin schon gesagt, jetzt Battlestar Galactica, da sieht man, was das wert ist. Ne?
Ja. Ja, da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber. Also unsere Folge anhören und dann die Serie schauen. Aber was wir uns überlegt haben für die Zeiten, in denen wir uns befinden und hoffentlich alle brav zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen, unsere Maßnahmen gegen den Lagerkoller. Uwe und ich wollen in den kommenden Wochen, wir schauen, wie lange wir durchhalten, wie lange die Situation anhält, uns mehrfach in der Woche über das Telefon committen, wie man sagt, ja. Und uns über das unterhalten, was uns in den letzten Tagen bewegt hat, was wir mit unserer Zeit angefangen haben, was uns vom Lagerkoller abgehalten hat. Das heißt, was haben wir in den letzten Tagen gestreamt für Serien oder für Filme oder was haben wir für ein Buch gelesen oder ein Computerspiel gespielt. Der Uwe ist ja auch ein Gamer. Was mit unserem Kontext als Popcorn-Pilger und mit unserer Arbeit als Popcorn-Pilger zu tun hat. Und wir hoffen, dass euch das gefällt und ihr demnächst immer dienstags, freitags und jeden zweiten Sonntag dann unsere Bonus-Episoden euch auf eure mobilen Endgeräte runterladet und anhört und vielleicht die eine oder andere Idee und Anregung bekommt, was ihr in Zeiten von zu Hause bleiben und Ausgangssperren so tut.
Ja, und schon mit dieser Inspiration hat man, glaube ich, einen guten Zeitvertreib. Aber nicht vergessen, diese Bonusfolgen zählen nicht in der kanonischen Zählung der Popcorn-Pilger-Folgen, sodass wir jetzt nicht in kürzester Zeit das nächste Jubiläum feiern. Aber alle zwei Wochen wird es auch die normale, also mehr oder weniger normale Folge der Popcorn-Pilger dann geben.
Genau. Wir halten daran fest, alle 14 Tage gibt es die Popcorn-Pilger in ihrer regulären Form. Und zwischendurch, ich sage es nochmal, dienstags, freitags und dann eben an den Sonntagen, an denen wir sonst nicht kommen, dann eine Folge über Off-Topic-Themen und unsere Arbeit im Allgemeinen und was uns beschäftigt. Und ich glaube, es wird ganz, ganz wunderbar.
Ich glaube, es wird auch gut.
Also wir haben schon ein paar gute Ideen und wir haben ja schon in den letzten Tagen ein etliches an Möglichkeiten gehabt, die Freizeit, die wir haben, abseits von Homeoffice, die Freizeit, die man sonst mit Freunden und draußen und ich weiß nicht wo verbringt, eben vor dem Computer und vor dem Fernseher oder eben mit einem Buch verbringt. Und das wollen wir produktiv für euch ins Gespräch bringen.
Habe ich gut gesagt, oder? Ich muss noch fragen.
Ja.
Klar. Hast du denn, wenn du Homeoffice machst, das Gefühl, so viel mehr Zeit zu haben? Ich muss nämlich im Moment sagen, dass ich gar nicht unbedingt das Gefühl habe, so viel mehr Freizeit.
Nein, der Anteil an Freizeit ist ungefähr gleich. Ja. Aber die Freizeit nutze ich anders.
Ja, gut. Das ist wieder mal mein Honnefer Exil.
Ja, gut. Da ich mich jetzt nicht mit anderen Leuten verabrede, sondern zu Hause bleibe abends, streame ich noch mehr als sonst.
Ah ja.
Ja,
ja, guck mal.
Ja. Also ich glaube, das ist ja im Grunde jedem einsichtig, oder?
Das ist es. Also das können wir eigentlich auch jetzt nur noch mal dringend empfehlen. Uns fehlt das, dass wir uns beide von Angesicht zu Angesicht sehen und vielleicht auch bei einem Gemüt gemütlichen Bier den einen oder anderen Film oder die Serie besprechen. Das fehlt uns genauso wie allen anderen das fehlt. Aber es ist jetzt einfach vernünftig. Nicht, weil hier die Beulenpest grassiert, sondern weil wir bestimmte Gefährdungsgruppen natürlich auch schützen wollen und
genau.
Die mit den Schuhen nicht anziehen.
Und deshalb sitzen wir eben nicht hier zu zweit im Studio, sondern sind.
So ist es.
Und Das mag dann bitte unser geneigter Hörer verzeihen, dass darunter ein wenig die Qualität des Sounds leidet.
Das ist jetzt ein bisschen klingt wie in der Live-Schalte im Deutschlandfunk irgendwohin. Ja. Hör zu, mach mit, solche Radiosendungen wie früher.
Ja. Und ich finde, so Telefonkonferenzen beziehungsweise so Videokonferenzen auf der Arbeit haben immer so ein bisschen was von wie früher bei Wetten, dass, wenn die Außenwette moderiert wurde.
Ja, stimmt.
Man muss dann immer so ein bisschen schreien und man weiß nicht, kommt das jetzt an?
Ja, das klappt ja auch mit den neuen Mitteln so auch mehr schlecht als recht.
Ja.
Da kann ich ja ein Lied von singen. Ja, Fabi.
So, jetzt haben wir eine lange Einleitung gehabt und noch nicht erklärt, warum wir heute uns hier zusammensetzen oder eben zusammen telefonieren.
Ich hab Überleitung hinbekommen, ja.
Ja, denn es geht ein bisschen auch Endzeitstimmung, ne? Jetzt heute bei den Popcorn-Pilgern.
Die Bild-Zeitung hat das angeblich auch so formuliert, da ich die ja nicht lese, wie eigentlich fast alle anderen auch nicht. Kann ich das jetzt nicht bestätigen, aber mein Großvater sagte mir, die hätte das so sinngemäß geschrieben. Ja, das stimmt. Fürchtet man sich dann oder ist man erwartungsvoll als Christ?
Tja.
Zum Beispiel.
Aber was es mit gläubigen Christen oder auch mit Anhängern anderer Religionen macht, wenn eine Figur auftritt, die der Messias ist, behandelt eben die Serie, über die wir heute sprechen, The Messiah, ganz aktuell.
Netflix? Ich glaube 2019 oder 18?
Nee, 2019. 19. Wenn überhaupt.
Ja. Doch, doch. Oder Januar 20, glaube ich. Aus der Zeit waren viele der Kritiken.
Ja, bevor wir jetzt hier in Spekulationen ergehen, die Serie ist am 1. Januar 2020 gestartet. Zum neuen Jahr. The Messiah, nur Messiah, ohne Artikel. Mhm. Im Nahen Osten tritt eine Figur auf, Al-Masih. Keiner weiß, woher er kommt. Keiner weiß, wer er ist. Und Menschen beginnen sich um ihn zu scharen. Und die Serie hat ja doch in den USA, aber auch in Europa beim Publikum einiges an Aufmerksamkeit erzeugt und auch einiges im Kritikerblätterwald an Rascheln verursacht.
Mhm. Magst du davon erzählen, was so der Aufreger war, wenn es das war?
Die Kritiken gehen ja eher da in die Richtung, dass es ein bisschen langweilig ist, ein bisschen Längen hat.
Auch empfunden?
Ja, zwischendurch. Ich hatte eben so meine Schwierigkeiten, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, weil ich ganz lange nicht wusste, was will die Serie jetzt? Ist es so ein bisschen Jack Ryan Politik-Thriller?
Ah.
Ja, über Geheimdienste, die im Ausland agieren und potenzielle terroristische Gefahren bekämpfen und analysieren. Ja, oder geht es eben um diese Messias-Gestalt? Tritt eher dieser Endzeit oder dieser theologische, religiöse Aspekt in den Vordergrund? Dann sind wir immer wieder auf einzelne Figuren in der Serie zurückgeworfen, auf diese Familie von dem Reverend aus den USA, der seine Familienprobleme hat, kranke Tochter, kranke Ehefrau, selber auch irgendwie gescheitert ist und selber seine Probleme hat. Also es ist so ein Mix aus Themen und alles ist verknüpft mit dieser Figur Al-Masih, die aber selber so ein bisschen blass im Hintergrund bleibt.
Ja.
Und auch in der Handlung der Serie nicht wirklich in den Vordergrund tritt. Und so ging es mir immer mal wieder, wenn ich begann, das Interesse zu verlieren an der Serie oder ich mir die Frage stellte, schaue ich mir jetzt die nächste Episode auch nochmal an, passierte wieder irgendein Wunder oder vielleicht Wunder.
Ja, genau.
Und so wie Zuschauer so häppchenweise da durch die Story gezogen werden und immer wenn man denkt, so jetzt, gut, also so toll ist es auch nicht, passiert wieder was, was das Interesse weckt. Und so geht es den Figuren auch.
Ja.
Die kreisen um diese Figur selber herum, die aber wie so ein Handlungsloch auch nicht viel sagt, auch nicht viel macht, aber alle kreisen darum, wie so ein Gravitationszentrum, wie so ein schwarzes Loch, das man selber nicht sieht, aber alles kreist darum, drumherum. Und immer wenn die beginnen, das Interesse zu verlieren, passiert wieder was.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite was interessant, aber auf der anderen Seite machte es mir das auch schon ein bisschen, fand ich es manchmal ein bisschen anstrengend, dem zu folgen.
Ich stimme dir bei der Länge zu. Es gibt hier und da ein paar ausgefranste Erzählstränge, die für mich relativ klar dafür da waren, das Ganze auf die geplanten 10 Folgen zu strecken. Nichtsdestotrotz bin ich aber gut bei der Stange geblieben, denn ich weiß nicht, ob das intendiert war. Ich war deshalb dran geblieben, weil ich, wie die Figuren in den Filmen, von Anfang bis Ende mich mit der Frage rumgeschlagen habe, ist er es oder ist er es nicht?
Ja.
Und diese Frage hat sich ausgeweitet für mich insofern, dass ich mir ständig überlegt habe, woran würde ich das denn erkennen wollen? Bräuchte ich die Zeichen oder müsste er bestimmte Botschaften präsentieren, sich irgendwie äußern zu einer Vorstellung von der Welt, wie ich sie auch sehen würde, als ja, als politisches Individuum, als religiöses Individuum und so weiter. Und dann habe ich natürlich es nicht vermeiden wollen, können, sollen, auch mir Kritiken anzuschauen. Und da ist mir was Faszinierendes aufgefallen. Ich bin da natürlich nicht der Einzige und die Serie möchte das, denke ich, auch uns mit hineinnehmen in diese Frage, was würdet ihr tun, wenn? Und einige Kritiker, Kritikerinnen vielleicht, haben das dann so betrachtet, wie sie eine Superhelden-Serie betrachten würden. Das heißt, man schaut sich an, was Al-Masih macht und es geht sofort eine Spekulation über Superkräfte bei einem Superhelden vor. Das ist, als ob du Big Bang Theory schaust, wo die Protagonisten dann spekulieren, ob Aquaman dies oder das kann, wenn diese oder jene Umstände sind. Oder ob Superman mit Kryptonit so und so aus dieser und jener Entfernung noch diese und jene Kraft hat. So, und dann wird natürlich geschaut, welchen Namen trägt er eigentlich. Und dass es im Islam ja auch die Hälfte des Namens ist für den Antichristen. Also ist er eher der Antichrist und solche Sachen. Und da wird dann also schon eine große Metaebene aufgemacht, worauf dieser Plot hinauslaufen kann. Während ich genau dann glaube, erkannt zu haben, dass wir als Gesellschaft vielleicht und auch die Figuren in der Serie uns die ganze Zeit nur damit aufhalten, wie man diese Erwartungshaltung an ihn erfüllen kann. Das machen ja auch die Figuren. Also man geht dann hin, um sich von ihm heilen zu lassen, um von ihm ein bisschen von der Popularität abzubekommen, wie diese Prediger. So, die Leute sehen dann, ist er jetzt die große Wunderfigur Jesus oder ist er der Antichrist? Das tun sie in der Serie und das tun die Kritiker drumherum, um aufzulösen, worauf die Serie hinaus will. Und ich dachte immer, ja, wenn das jetzt das erste Erscheinen Jesu gewesen wäre, dem Jesus von Nazareth von damals ging es letztlich auch so. Und insofern bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Figur des Al-Masih, gemessen an dem, wie sich die Menschen zu ihm verhalten, sowohl der einfache Typ aus dem, was haben sie dann gesagt, aus dem Irak,
aus dem Iran, der
Taschenspielertricks sein kann und eine Art Messias sein kann. Das ist nämlich ein leitendes Motiv dieser Serie, dass unsere Erwartungshaltung oder dass dieser Al-Masih als Mensch, der da rumgeht, mit Menschen spricht und auch schlafen muss offensichtlich und so weiter, dass der immer wieder an den Bildern, die die Leute vom Messias haben, scheitert. So wie letztlich Jesus von Nazareth in seiner Zeit.
Ja, aber
wie kann das denn sein, dass der mit einem normalen Namen auf die Welt gekommen ist, das Kind einer normalen Mutter sei, dass der vielleicht auch ganz menschliches Gegenüber haben muss, dass der von A nach B kommt, indem er ein Flugzeug benutzen muss und so weiter. Ja, dann kann das ja nicht der Erlöser sein. Der muss ja offensichtlich vom Himmel fallen mit Sonnenstrahlen und dann nur Wunder tun und die Mächtigen sofort beiseite fegen. Das ist genau eine Erwartung, die in der Zeit Jesu vom Messias vorherrschte. Und dass der dann so radikal scheitert letztlich auch, was man hier in gewisser Weise bei Al-Masih auch absehen kann, das hat mich ja überhaupt nicht gewundert.
Nein, das hat mich auch nicht, aber die Gedanken hatte ich auch. Dann sagte ich, was wäre wenn und was würden wir erwarten und was bräuchte es für mich, um zu sehen, das ist wirklich the second coming. Ja? Oder für andere the first coming.
Oder für andere the first
coming. Ich fand es interessant, du hast eben von Bildern gesprochen, Bilder, die Menschen im Kopf haben, was muss der Messias sein, was muss der Messias tun. die haben wir auch im Kopf, was muss passieren, was muss der machen, damit wir überzeugt sind. In dem Film selber geht es ja ganz viel um Bilder. Es geht ganz viel auch um mediale Verarbeitung von diesem Ereignis. Ja. Immer dann, wenn ein spektakuläres Wunder passiert, von dem immer offen bleibt, ist es denn jetzt wirklich ein Wunder oder ist es ein Taschenspielertrick?
Ja.
Werden wir selbst als Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher nicht direkt Zeugen dessen, sondern wir nehmen das meiste wahr über das, was Kameras in der Serie aufzeichnen. Also als der Junge auf dem Tempelberg angeschossen wird, sehen wir das meiste von dem, was da passiert, über das Videomaterial der Sicherheitskameras. Oder als Al-Masih ganz spektakulär in Washington DC über das Wasser läuft, ist die Kamera so geführt, dass wir als Fernsehzuschauer praktisch mit die Rolle der Leute übernehmen, die da stehen, aber irgendwie in der dritten, vierten Reihe. Man sieht hauptsächlich nur Hinterköpfe.
Mit einer verwackelten Aufnahme.
Ne? Und man sieht das, was die Menschen auf ihren Handys für Videos machen.
Ja.
Und die Tochter von dem Reverend, die ja mit ihm durch das Land reist, die Instagrammt ganz viel. Und findet das dann ganz toll, dass sie so viele Likes für die Bilder von Al-Masih bekommt. Wie er irgendwie seinen neuen Hoodie hat und eine neue Basecap aufsetzt.
Ja. Da war auch ein bisschen Schleichwerbung von einem großen Sportanbieter immer mal und andere. Ich habe mir noch eine Frage gestellt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, vielleicht eine bisschen melancholische Erkenntnis, wenn man so will. Auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte stoßen wir immer wieder auf Erzählungen, wo es heißt, dass offensichtlich Zeichen nötig sind. Ja, und das ist zum Zeichen geschehen, damit ihr glaubt und ich bezeuge es und ich sage dies, weil es wahr ist oder ich bezeuge es, weil es wahr ist und so weiter. Also es braucht immer Zeugen von großen Ereignissen, es braucht diese Wundererzählungen und gleichzeitig sprechen die Evangelien zum Beispiel davon, selig die, die nicht sehen und doch glauben. Also ist das ja eigentlich auch immer eine Ermahnung an uns, nicht auf so etwas, wobei wir überlegen können, ob es sich um Taschenspielertricks handelt, angewiesen zu sein. Sondern, was ich ja eben schon meinte, auch das, als was er sich erweisen wird, zum Beispiel in dem, was er sagt, das, was seine Agenda ist. Und wenn wir uns jetzt als Christen der Gegenwart mal versuchen zu reflektieren, dann wird ja unser Ziel bei dem, was wir von der Welt wollen und wofür wir arbeiten, eben nicht sein, dass alle uns folgen, weil wir irgendwann auch coole Superheldenkräfte haben, sondern weil wir mit dem, was wir haben und was wir machen können, eine bessere Welt schaffen wollen.
Und so geht es den Menschen in der Serie ja auch, die mit ihm im direkten Kontakt sind, was nicht ganz einfach ist, weil er sich ja die meiste Zeit in der ersten Staffel ja allen entzieht oder in einem Hotelzimmer sitzt, zum Beispiel tagelang. Alle, mit denen er persönlich spricht, diese Familie des jetzt schon viel besprochenen Reverends, die CIA-Agentin, der Mossad-Agent, sogar der amerikanische Präsident, eine Prostituierte. Also man findet im Grunde das Portfolio der Menschen, die wir auch in den Evangelien finden.
So ist es, ja.
Vom Staatsmann bis zur Sünderin sind sie alle dort vertreten. Und alle sind bewegt. Alle sind bewegt und ändern ihr Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise, nachdem sie sich mit Al-Masih unterhalten haben. Und immer wenn er ein Wunder tut, das dann im Gegensatz zur Zeit von vor 2000 Jahren jetzt über das Internet medial ausgeschlachtet wird, erzeugt das bei allen anderen, die zu Wort kommen, nur mehr Zweifel und sagen, das ist alles Quatsch und das sind alles Tricks und dann wird darüber diskutiert, so wie eben die Nerds darüber diskutieren, wie ist möglich, dass Superheld XY folgende Fähigkeiten hat. Ne, wird diskutiert, wie hat er das gemacht, was für Umstände muss es geben, damit der in Washington DC über das Wasser laufen kann?
Ja, das geht immer an der Metaebene auch von Wundererzählung vorbei.
Genau. Und das, was eigentlich erreicht werden will von Al-Masih, erreicht er nur, wenn er mit den Leuten redet, in der Begegnung und nicht in wirksamen Zeichen, die er spektakulär verbringt. Die sind letztlich dafür, wie ich eben sagte, zumindest ging es mir so, dass man da bei der Stange bleibt.
Ja.
Dass man nicht die Aufmerksamkeit verliert.
Dass die Wundergeschehnisse in der antiken Zeit, wenn dann Jesus von Nazareth war ja seinerzeit nicht der Einzige, der als Messias gefeiert wurde, ist ja auch nach ihm noch passiert, zum Teil ja bis heute Und dass solche besonderen Fähigkeiten immer der Ausweis sind, seht mal her, seht her, hier ist jetzt einer. Und ja, das ist letztlich schon immer Publicity gewesen. Aber das, was eigentlich bei rauskommen soll und das, wo die echte Wirkkraft und die echte Macht so eines Messias liegt, ist eben im Wort. Deshalb ja auch der Name. Vielleicht etwas, was ich noch unbedingt dazugeben möchte, ist der Gedanke, dass wir Christen, und ich meine damit wirklich konfessionsübergreifend, uns zur Aufgabe gemacht haben, diesen Christus, also der Gott, der wahrer Mensch wird, in jedem gegenüber zu sehen. Das ist nicht immer leicht, vor allem wenn das nicht nur jemand ist, der am Boden liegt und jetzt wirklich nicht sehr mächtig und messianisch wirkt. Und vielleicht sogar noch schwerer, wenn es sich um jemanden handelt, den wir nicht leiden können. Aber aufgerufen dazu sind wir ja immer. Und jeder, der das glaubt und das versucht in seinem Leben zu verwirklichen, der hat das, und das behaupte ich jetzt mal steil, in gewisser Weise aber trotzdem auch die Sehnsucht, da kommt einer, bei dem das einfach klar ist. Und der führt uns dann an und dann sind wir diese riesige Aufgabe und Verantwortung ein Stück weit los. Das machen all diese Figuren in der Serie auch. Die wollen angeführt werden, weil es viel schwerer ist, nämlich loszugehen und in jedem dieses Stück weit Erlöserversprechen zu erkennen und dann entsprechend zu handeln. Also Gott im Nächsten sehen ist die große Herausforderung. Und deshalb auch diesem Al-Masih, egal worauf die Serie hinaus möchte und egal was vielleicht in einer zweiten Staffel noch kommt, und ich finde, sie ist so gemacht, dass man sich die Möglichkeit zu einer zweiten Staffel offensichtlich offen halten will, selbst ein Stück weit und für einige kann er das sein, aber selbstverständlich, mit Wunder oder ohne. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen sollten aus einer Serie wie dieser oder aus anderen Geschichten, wo Jesus auf die eine oder andere Weise auf die Welt wiederkommt. Es geht darum, im Nächsten das Göttliche zu erkennen und mitzunehmen, was hilft, aus diesen Begegnungen, aus der Welt ein bisschen mehr Reich Gottes zu machen. Das ist die ständige und schon immer dagewesene Herausforderung und Aufgabe des Christentums.
Im Menschlichen das Göttliche zu finden. Ein Kollege von uns, Thorsten Körner, hat eine Kritik geschrieben zu der Serie Messiah. Im Grunde ist es das, was alle Bibelfilme oder Jesusfilme tun, aber im Grunde schon die Kunst über die Jahrhunderte hinweg immer wieder versucht hat, wie kann man das Menschliche und das Göttliche in der Person Jesu Christi auch ins Bild bringen, ja? Zum Beispiel im Isenheimer Altar oder halt in einem Film von Mel Gibson, ohne dass sich im Bild entweder die eine oder die andere Seite banalisiert oder ins Obszöne zieht. Und das ist eine ständige Herausforderung. Und vielleicht mag diese Serie eine Hilfe sein, darüber nachzudenken, das persönliche Leben wieder neu in den Blick zu nehmen und die Beziehung zum Nächsten in den Blick zu nehmen und in jedem das Göttliche zu finden. Uwe, ich finde, das war ein schöner Gedanke, den wir jetzt zum Schluss mitnehmen.
Und man könnte, glaube ich, noch so viel sagen.
Man könnte noch einiges mehr sagen.
Inspiration am Ende dann doch mal Dostojewski zur Hand zu nehmen und das Kapitel vom Großinquisitor zu lesen. Das ist nämlich auch die schöne Frage, was ist mit uns vor allem als Gesellschaft und als Institution, wenn er denn wieder käme?
Da könnten wir jetzt noch drüber diskutieren, warum Dostojewski eine Perspektive aufmacht, die Institutionen in den Blick nimmt und Messiah immer nur das Individuum in den Blick nimmt. Aber da verheben wir uns jetzt, Uwe. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr zu Hause bleibt, dass ihr trotz aller Einschränkungen eine gute Zeit habt mit diversen Streamingdiensten und natürlich mit den Popcorn-Pilgern demnächst in ganz kürzeren, richtig, häufigeren Intervallen.
Zusammen kommen wir da durch.
Ja. Alles Gute, Uwe.
Fabian, bis ganz bald.
Wir hören uns.
Ciao.